Moin und herzlich willkommen auch von mir nochmal zu unserer neuen Predigtreihe und zu unserem ersten Gottesdienst im Neubau. Ich freue mich da ziemlich sehr, dass wir das jetzt hinbekommen haben und danke euch echt allen für die Mitarbeit, dass ihr das jetzt möglich gemacht habt. Wir starten jetzt gleich im Neubau mit einer neuen Predigtreihe, die uns so ans Herz gewachsen ist, weil wir gemerkt haben während des Neubaus, dass total viele Handwerker immer wieder gefragt haben, was ist das hier eigentlich, was ihr baut? Und ich dann das versucht habe zu erklären, Freikirche, und das Fragezeichen nur größer wurde und man gemerkt hat, viele, viele Menschen direkt in unserer Umgebung, direkt auf dem Bau, haben überhaupt keinen Plan, was soll das hier? Was ist das hier überhaupt? Ist das eine Kirche oder ist das, was ist da der Unterschied zur Kirche? Und wir haben gemerkt, wir müssen einfach unbedingt, und wir wollen es auch, transparent machen, was wir sind, wer wir sind, was wir wollen. Wir wollen das offenlegen und deswegen starten wir direkt in diesem neuen Gebäude mit der neuen Predigtreihe über unsere Gemeinde. Was macht unsere Gemeinde aus? Und auch wenn du schon länger in unserer Gemeinde bist, ist es für dich und mich total wichtig, sich neu zu fokussieren in dieser Predigtreihe auf das, was Gemeinde aus Gottes Sichtweise ausmacht und was es für Ziele haben sollte, was wir für Ziele haben sollten und was wir auch in diesem neuen Stadtteil erreichen wollen. Also Gemeinde sollte sich immer wieder reflektieren. Ist sie so, wie Gott sie sich am Anfang gedacht hat? Und deswegen gehen wir heute zufälligerweise an Pfingsten, am Pfingstsonntag, auf diese Grundlagen ein, auf das, was Kirche am Anfang ausgemacht hat. Kirche ist nämlich, oder Gemeinde ist quasi an Pfingsten entstanden. Pfingsten ist der Geburtstag, die Geburtsstunde der christlichen Gemeinschaft oder der christlichen Gemeinde. Und ich möchte am Anfang ein bisschen kurz auf diesen Begriff Gemeinde oder Kirche eingehen und dann werden wir uns im Folgenden mit der Entstehung beschäftigen und damit auch, wie man zur Kirche oder Gemeinde gehört, wie man Christ wird, warum, dass wir uns da ganz stark auf den Anfang wieder besinnen sollten, auf Pfingsten und auch am Ende, was die Gemeinschaft, was das Wesen von Kirche und Gemeinde ausgemacht hat. Kirche habe ich jetzt immer mal wieder genannt und auch Gemeinde. Und die Frage ist ja, was ist überhaupt da der Unterschied? Die meisten Christen in Deutschland oder die meisten Menschen in Deutschland kennen zwei Begriffe für die Religion der Christenheit. Und zwar gibt es die Kirche und es gibt irgendwie die Christen. Aber keiner kennt so richtig Gemeinde. Ich möchte mal ganz kurz eingehen auf diesen Begriff Kirche. Woher kommt der eigentlich? Der steht nicht in der Bibel, sondern der ist so im 4. Jahrhundert entstanden. Das liegt einfach daran, dass in der konstantinischen Zeit der christliche Glaube nicht mehr verfolgt wurde, sondern mehr oder weniger zur Staatsreligion wurde und man also anfing auch Gebäude zu bauen für die christliche Religion, für die Religionsgemeinschaft. Und diese Gebäude, hat man gesagt, die gehören dem Herrn. Dem Herrn gehörend ist das spätgriechische Wort Kyriakos, wenn ich das richtig ausspreche. Und daher stammt dann irgendwie auch der Begriff im Deutschen Kirche. Und hier mal ein Bild auf der Folie von dem ersten Kirchenbau in Deutschland. Das ist der Trierer Dom, also früher die Kirche in Trier. Dom waren dann speziell die Gebäude, die irgendwann als ganz spezielle Kirchenbauten so benannt wurden. Und der wurde ungefähr erbaut um 310 bis 320 nach Christus. Das heißt, Kirche kommt letztendlich aus einer guten Motivation heraus, eigentlich ein Gebäude, das man dem Herrn weiht, oder das, sagen wir, das gehört dem Herrn, das ist für den Gottesdienst da. Und deswegen ist das überhaupt auch gar kein Problem. Aber was wir heute unter Kirche verstehen, ist leider häufig so eine Institution oder eben so ein altes Gebäude. Und dann verwechseln wir aber, dass bei Gemeinde es um viel mehr geht. Nämlich, es geht bei christlicher Gemeinde oder christlicher Kirche eigentlich nicht um ein Gebäude oder eine Institution, sondern um was ganz, ganz anderes. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass der Begriff Gemeinde, christliche Gemeinde, vielleicht noch nicht so belegt ist, weil wir damit eigentlich ausdrücken können, oder Freikirche oder freie Gemeinde, dass wir ein anderes Prinzip von Christenheit leben, als eine institutionelle Gesellschaft zu sein oder ein Kirchengebäude zu sein, sondern Christsein macht was ganz anderes aus und auch christliche Gemeinschaft macht etwas anderes aus, womit wir uns jetzt beschäftigen werden. Wir werden an die Ursprünge herangehen und zwar mit Hilfe einer Tabelle werden wir uns anschauen, die ersten Ereignisse, die dazu geführt haben, dass sich die Gemeinde an Pfingsten gegründet hat. Und wir gehen dazu in die Bibel und schauen uns nicht alles im Detail an, aber Pfingsten werden wir uns dann was durchlesen. Aber zunächst jetzt erstmal die Entstehung der Gemeinde nach Himmelfahrt von Jesus Christus. Also bei diesem Ereignis beginnen wir, haben wir jetzt erst ja auch vor kurzem gefeiert. Und was passiert dann mit den Christen? Also das Interessante ist ja, vor der Himmelfahrt und vor Pfingsten gab es keine christliche Gemeinde oder christliche Kirche oder sowas. Wir müssen uns das ganz anders vorstellen. Das waren alles Juden, die Jesus nachgefolgt sind, und Jesus war selber Jude und man war im Tempel und man war auch in der Synagoge und die Jungs, die Freunde, die Nachfolger von Jesus waren mit ihm unterwegs, aber man hatte keine extra Treffpunkte für Christen, sondern es war mehr so ein Unterwegssein mit Jesus, diese Jahre, wo Jesus seine Anhänger gesammelt hat. Aber was passiert jetzt, wenn Jesus weg ist, wenn er aufgefahren ist? Und das ist jetzt ja richtig spannend. Was machen die Christen und wie entsteht dann Gemeinde? Und wir werden uns immer angucken, wo haben sie sich als erstes dann getroffen, immer. Und das verändert sich auch so ein bisschen. Und welche Personen sind dabei, das verändert sich auch ein bisschen. Und dann welcher Fokus ist in diesem Treffen gelegt worden. Und das macht ganz viel auch über unsere erste Gemeinde aus. Und wenn wir uns diese Situation angucken, dann achtet mal so ein bisschen auf die Progression, also auf die Entwicklung der christlichen Gemeinschaft. Das ist enorm spannend, auch immer wieder für unsere Zielrichtung. Wir schauen uns jetzt nicht genau die Himmelfahrt an. Die Himmelfahrt steht ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Man könnte auch dieses Buch nennen Geschichte der Gemeinde. Und dort passiert Folgendes: Jesus fährt auf zum Himmel und gibt den Jüngern, gibt den Nachfolgern diesen Auftrag, bleibt erstmal in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist erwartet. Also jetzt geht's nicht voll los oder so, sondern wartet erstmal. Und was machen die Jünger? Sie treffen sich im Obersaal. Obersaal war wahrscheinlich ein größerer Raum in einem Haus von einem Bekannten, vielleicht auch von einem Jünger, einen Kilometer vom Tempel entfernt, da wo sich die Jünger gerne getroffen hatten. Und da hat man sich einfach dann versammelt, weil man auch nicht so wusste, was passiert jetzt wann, wann kommt jetzt der Heilige Geist, was sollen wir jetzt machen, Jesus ist weg, Jesus ist aufgefahren, seine Anhänger hatten ja auch immer so ein bisschen diese Verfolgungsangst noch im Hintergrund, weil Jesus Lehre ja auch als Sekte verfolgt wurde von der religiösen Elite, und sie treffen sich im Obersaal, und zwar sind dabei die Apostel und einige Frauen. Ganz spannend, und der Fokus ist das Beten, das Einmütigsein. Also von Anfang an sind sie einmütig, obwohl sie unterschiedlich sind. Sie haben also eine Ausrichtung, sagen wir gehören Jesus und wir wissen, was zu tun ist, und wir haben eine Ausrichtung, wir haben eine gemeinsame Ausrichtung, und sie warten auf den Heiligen Geist. In dem Kontext passiert jetzt etwas Zweites, und zwar die erste Predigt. Das Ereignis ist die erste Predigt von Petrus, immer noch im Obersaal, und jetzt lesen wir aber wieder einen veränderten Personenkreis. Es sind auf einmal die Apostel und 120 Jünger. Also es wird eine größere Gemeinschaft. Und Petrus predigt, seine erste Predigt geht um die Wiederherstellung der Apostelgruppe. Er sagt, die Leiterschaft muss jetzt wieder komplementiert werden. Und das ist eins der ersten Dinge, die Petrus da wichtig findet, also für die Gemeinde gleich eine vernünftige Leitungsstruktur herzustellen, was die Apostel am Anfang waren. Und dann, also das kann man auch lesen in Kapitel 1, Vers 20, dass es um dieses Aufseheramt geht. Was passiert dann? Und jetzt wollen wir uns genauer angucken und da auch in den Text reingehen, was jetzt das nächste Ereignis ist. Und das nächste Ereignis ist schon Pfingsten. Und wir werden uns an Pfingsten, wenn wir diesen Text jetzt mal lesen, nicht genauer mit den Details auseinandersetzen, sondern wir werden einen Blick drauf legen, und zwar den Blick, was ist an Pfingsten mit der Gemeinde passiert. Also wir gucken mit der Sicht der Gemeindeentwicklung auf das Pfingstereignis. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und gleich die ersten beiden Verse sind da sehr spannend. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Also ich weiß nicht, ich will mal kurz hier stoppen an Vers 2, wie du dir Pfingsten bisher vorgestellt hast. Ich habe immer mir so eine altertümliche Bühne vorgestellt, vielleicht so ein Marktplatz, so ein Forum, und habe mir so vorgestellt, sie stehen da und preachen und alle kommen herzu und es ist irgendwie alles öffentlich. Aber was ja interessant ist, sie sind alle in diesem Haus. Die Ausleger streiten sich, ob es jetzt das gleiche Haus ist, wo auch dieser Obersaal drin war oder nicht. Aber das ist an dieser Stelle nicht so entscheidend. Sie waren alle versammelt und es war so laut und so anhaltend, dieses Brausen, dass die Leute von außen hinzukamen. Und jetzt passiert quasi ein ganz, ganz interessanter Übergang von diesem bisherigen Versammeltsein in einem Raum, wird es auf einmal auch öffentlich, diese ganze Gemeinschaft und diese ganze Gemeinde. Aber wir lesen erstmal weiter, was dann nämlich passiert und was der Schlüssel ist, lesen wir jetzt. Und es erschien ihnen in Vers 3 zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Und dann lasse ich ein paar Verse aus. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voller süßen Weines. Es ist total krass, es ist morgens, also ist auch sehr unrealistisch, dass die letzte Vermutung hier stimmig ist. Die sind nämlich nicht voll süßen Weines, nämlich an so einem religiösen Festtag wie Pfingsten haben die frommen Juden vor dem Morgenopfer, das glaube ich so gegen 10 Uhr war, nichts getrunken und nichts gegessen, und deswegen war es sehr unlogisch, dass sie jetzt auch schon gesoffen hatten. Aber die Leute wussten schon immer, wie man gut lästern kann. Auch über Christen, das ist also überhaupt nichts Neues. Auf jeden Fall, kurz gefasst, jetzt passiert etwas. Und zwar ist ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt drin in dieser christlichen Gemeinschaft, der dazukommt. Und das ist der Heilige Geist. Und jetzt fängt Petrus seine zweite Predigt an. Und seine zweite Predigt hat so eine Durchschlagkraft, die werden sie jetzt überspringen müssen, weil wir uns ja auf die Auswirkungen konzentrieren wollen, was dann mit Gemeinde passiert. Aber die hat so eine Durchschlagkraft, dass quasi Gemeinde in seinen Kernwerten so richtig entsteht. Und wir lesen dann weiter in Apostelgeschichte 2, 37. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also alle Menschen, die hinzugekommen werden, die waren mega im Herzen angesprochen. Wichtig für Gemeinde. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich möchte einfach mal hier verharren und hieran deutlich machen, an diesem Pfingstereignis sehen wir, wie Gemeinde funktioniert und wie man dazugehören kann. Ich meine, die Leute fragen das ja hier ganz deutlich. Was sollen wir nun tun? Und wir wollen jetzt mal durchgehen, was Gemeindemitgliedschaft oder Gemeinde am Anfang, wie man Christ wird, ausgemacht hat und was dazu heute leider in traditioneller Kirche häufig draus geworden ist und weswegen wir auch als Gemeinde uns auf diese Kernwerte von Anfang an beziehen und so ein bisschen Probleme haben mit der ein oder anderen Entwicklung in der klassischen Kirche, wie wir sie heute eventuell, jetzt aber auch ganz pauschalisiert von mir dargestellt, kennenlernen. Wir finden jetzt einfach mal, ich habe wieder eine Tabelle aufgebaut, ein paar Kriterien in diesen zwei Versen, 37 bis 38. Als erstes kommt eine Predigt und dann kommt, dass es ihnen durchs Herz drang. Das heißt, von Anfang an war es so, niemand wurde irgendwie in Kirche und Gemeinde reingeboren. Niemand wurde zu Kirche einfach nur reingeboren in eine Konfession und dann gehört man automatisch dazu, sondern es dringt ihnen durchs Herz. Bei traditioneller Kirche heute ist es wirklich häufig so, dass man eine geprägte und eine förmliche Mitgliedschaft hat, weil man vielleicht familiär oder vom Dorf her einfach dann da so eingetreten ist. Da hat man einen gewissen Druck, da hat man einen gewissen quasi Mehrheits- oder Gemeinschaftsdruck. Und ich glaube, die Folge davon ist, wenn der Herzensentschluss fehlt, dass man sich selber entscheidet, man möchte Jesus nachfolgen und man möchte wirklich Christ werden und man möchte zu dieser Gemeinschaft gehören, dann fehlt einem die persönliche Begegnung mit Gott. Und man hat keine persönliche Entscheidung. Und wir werden sehen, was das dann für Folgen hat. Als nächstes, also es drang ihn durchs Herz, ist das Erste. Das Zweite ist dann echte Buße. Also Petrus antwortet dann, wenn sie, als die Leute fragen, was sollen wir jetzt tun, und sagt, echte Buße sollt ihr tun. Echte Buße bedeutet richtige Umkehr, 180-Grad-Wende, eine Neuorientierung, sein Leben ganz neu polen und ausrichten. Und das bedeutet nicht irgendwie jetzt nur niederknien oder irgendeinem Pfarrer mal seine Schuld bekennen, weil man ein schlechtes Gewissen hat, sondern und dann einfach weiterleben, wie man wie jeder andere lebt und sich an so alles Mögliche orientieren, sondern es geht um eine richtige Neuorientierung an dem Lifestyle von Jesus. Und wenn wir das mit traditioneller Kirche heute vergleichen, kommt man in die Kirche einfach rein und dann wird einem gesagt, wenn du die Konfirmation machst, die Kommunion, dann lernst du ein bisschen was vom christlichen Glauben und dann musst du da ein bisschen was auswendig lernen und dann gehörst du dazu. Das Problem und die Folge ist, wenn man so christlichen Glauben lehrt, dass der christliche Glaube irgendwie nur oberflächlich bekannt wurde, aber im Alltag überhaupt nicht wirklich verinnerlicht wurde und auch im Alltag keine Rolle spielt. Es macht keinen Unterschied, ob man glaubt oder nicht. Man ist irgendwie ein bisschen religiös, betet manchmal in der Not, aber man ist nicht neu orientiert. Man hat gar keine ganzen, man merkt gar nicht, oh, wir brauchen eine Umkehr. Und jetzt kommt das Nächste. Diese richtige Umkehr und die Vergebung der Sünden, die wird durch eine Taufe symbolisiert. Häufig fehlt auch in traditioneller Kirche heute die Taufe oder wird sogar widersprochen, dass man sich taufen lassen soll als Gläubiger, weil man wurde ja schon als Kind getauft. Die Kindestaufe hat sich irgendwann entwickelt und hält sich ganz, ganz stramm in der Landeskirche. Und man kann es auch irgendwie verstehen, es ist gemeint als Segnung in den christlichen Glauben hinein von den Eltern. Es ist irgendwie gut gemeint und es ist eine Tradition, die hat sich fortgeführt. Das Problem ist nur, es ist nicht die Taufe, die die Bibel beschreibt. Es ist keine Glaubenstaufe auf Grundlage einer echten Herzensentscheidung, wo man Jesus nachfolgen will. Es ist kein öffentliches Bekenntnis, Jesus nachzufolgen, sondern man wurde irgendwann mal untergetaucht und man lebt wie jeder andere. Und die Folge ist die Vergebung der Sünden. Die spielt häufig auch keine Rolle mehr bei den meisten Namenschristen, die sich heute irgendwie als ja, christlich und gläubig irgendwie so bezeichnen würden, mehr oder weniger. Man fühlt sich nämlich gar nicht so sündig. Und das mit Sünde ist ja eh so ein bisschen alt. Oder wenn man mal ein schlechtes Gewissen hat, geht man zum Priester, Pfarrer. Aber das war's auch. Und was ich hier wieder als Folge in die Tabelle reingeschrieben habe, ist, dass die persönliche Beziehung zu Jesus fehlt. Man lebt nicht ständig aus der Vergebung und versucht wieder Jesus neu in sein Leben einzuladen, sondern man lebt irgendwie aus eigener Kraft und sagt, ach, ich brauche diese Vergebung der Sünden gar nicht. Ich bin ja nicht schlechter als Hitler oder so, ja. Ganz, ganz schwieriger Vergleich und ganz, ganz schlechte Ausrede. Man vergleicht sich immer mit dem Schlechteren, aber möchte nicht darstellen, dass man die Vergebung der Sünden wirklich braucht. Und ein neues Leben kann man nur bekommen, wenn man, und das möchte ich auch dir jetzt zusprechen, wenn du das noch nicht hast und wenn du merkst, ich bin eher traditionell aufgewachsen, dann möchte ich dir zusprechen, wenn du diese Vergebung der Sünden von Jesus Christus empfängst, erst dann bekommst du den Heiligen Geist, erst dann kommt neues Leben und das ist der letzte Punkt. Der Heilige Geist wird in der traditionellen Lehre der Kirche heute häufig, bin ich der Befürchtung, gehe ich von einer großen Befürchtung aus, nicht mehr empfangen, weil die vorherigen Schritte fehlen. Die echte Buße, die Vergebung der Sünden, das öffentliche Bekenntnis, der Heilige Geist wird nicht empfangen und man hat dadurch kein neues Leben. Das sagt ein Vers in Römer 9 ganz, ganz deutlich. Und zwar in Römer 9, Vers 9, wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Man hat diese Verbindung zu Jesus Christus gar nicht. Man ist irgendwie religiös angehaucht, aber ein neues Leben hat man nicht. Und das ist das Verblendende, was aber heute häufig gelehrt wird. Ja, wenn du zu irgendeiner Kirche gehörst, dann kommst du schon in den Himmel. Ja, ob jetzt katholisch, evangelisch, Hauptsache du hast irgendwie diese ganzen Prozesse und diese ganzen Strukturen dadurch lebt und kommst ab und zu mal dahin, dann passt das schon, ja, und betest ab und zu mal. Du hast diese Verbindung, diese intensive Beziehung zu Jesus vielleicht noch nicht, dann möchte ich dich einladen, dass du das nutzt und hier in der Gemeinde kennenlernst, was es bedeutet, den Heiligen Geist wirklich zu haben, der an Pfingsten gekommen ist für alle Christen, den man auch heute noch empfangen kann, aber nur, wenn man aus Herzen umkehrt, von Herzen her sich neu orientiert, mit Jesus leben möchte, die Vergebung der Sünden empfängt und ein neues Leben dadurch mit Jesus startet. Dieses neue Leben kriegen wir geschenkt durch den Heiligen Geist. Wir werden durch Geist und Wahrheit neu gemacht von Jesus. Und das ist das, was wir lehren hier in der Freikirche. Das ist das, weswegen wir sagen, ah, mit der Lehre von der traditionellen Kirche, da wird das irgendwie verdreht, was es bedeutet, wirklich von Herzen Jesus nachzufolgen. Und wenn wir aber ins Neue Testament schauen, also in die Bibel schauen und in das, was Kirche und Gemeinde ausmacht, dann ist es immer eine Herzensentscheidung, Jesus nachzufolgen, die am Anfang steht. Das ist das, was Jesus immer gelehrt hat. Folgt mir nach. Und wer das nicht wollte, der brauchte das auch nicht. Aber irgendwie eine traditionelle, förmliche Mitgliedschaft oder ein Ritual, das man über sich ergehen lässt, wie Konfirmation, Kommunion oder so, das reicht eben nicht. Das heißt, wir fassen jetzt nochmal in unserer ursprünglichen Tabelle Entstehung der Kirche dieses dritte Ereignis zusammen und sagen, okay, was passiert jetzt an diesem Wendepunkt, wo sich die Kirche und Gemeinde wirklich richtig formiert? Da kommt der Heilige Geist dazu. Der Heilige Geist ist die Schlüsselperson in unserem Leben dafür, dass wir die Gaben bekommen, um in Gemeinde mitzuarbeiten. Davon werden wir noch in späteren Predigten was hören. Dafür, dass die ganzen Treffen jetzt auch nicht mehr nur im Obersaal waren, sondern dass die Besucher kommen, dass man später dann auch in Tempel geht, dass Leute gläubig werden, dass man öffentlich predigt, dass all diese Dinge Zeugnis geben, dass man Mut hat, Zeugnis zu geben, dass man Mut hat, rauszugeben, dass man die Auferstehungskraft Jesu Christi in seinem Leben wirklich erlebt. Dafür ist der Heilige Geist die Schlüsselperson. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann wende dich an uns. Und wenn du dir es auch wünschst, den Heiligen Geist zu bekommen, dann denk einfach drüber nach, Jesus kennenzulernen und eine echte Umkehr zu erleben. Und wenn du noch skeptisch bist, dann lass uns drüber sprechen. Das ist unser Anspruch als Gemeinde, einfach zu sagen, was wir glauben, was wir aus der Bibel erkennen. Und wir prüfen uns an der Bibel. Und wenn du Fragen hast und Nachfragen hast, dann lass uns drüber sprechen. Das ist unser Angebot, da auch ganz offen und kritisch und selbstkritisch auch in die Bibel zu schauen und zu schauen, was macht Gemeindeglauben in meinem Leben eigentlich aus. Und der Fokus ist einfach gleich auch ganz, ganz neu. Der Fokus ist nicht nur nach innen gerichtet bei diesem Pfingstereignis, sondern er wird eben dann nach außen gerichtet. Und da sehen wir dann auch das letzte Ereignis, oder es ist weniger ein Ereignis, es ist mehr eine Zusammenfassung eigentlich vom Gemeindeleben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das Gemeindeleben. Was machte das Gemeindeleben aus? Das Gemeindeleben macht nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 eine ganz, ganz intensive Gemeinschaft aus. Und hört einfach mal da drauf mit diesem Blick auf, was heute Kirche ist und was eigentlich damals Gemeinde ausgemacht hat. Da finden wir überhaupt nichts von Gebäude, da finden wir wenig von irgendwelchen institutionellen Regelungen. Wir finden viel mehr Werte und einen Lifestyle von Christen, die gemerkt haben, wir brauchen uns einander, um zu wachsen im Glauben. Und das ist das, was Gemeinde letztendlich auch ausmacht. Ich möchte diesen Text Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 nochmal vorlesen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechenden jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das war die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung. Das Gemeindeleben macht also jetzt ganz interessanterweise etwas aus. Es ist wirklich, dieser Text ist mein Traum von Gemeinde. Was da an Pfingsten losging, was wir da an Werten und an Style von Gemeinde in diesen Versen finden, wenn wir die wiederentdecken, und ich möchte das jetzt aufschlüsseln, und ich hoffe, wir werden in den nächsten Predigten noch mehr zu diesen Werten hören, dann ist es ein Traum, dann ist es ein Ideal von Gemeinde, wo ich glaube, wo wir immer wieder zurückkehren müssen. Und natürlich ist die Bibel nicht unrealistisch. Das, was wir jetzt gelesen haben, klingt wirklich sehr idealistisch. Es sind auch nur Menschen gewesen, und ein paar Kapitel später merken wir gleich, dass dieser Idealismus gar nicht mehr so da war, sondern dass sie sich gestritten haben und dass es erste Probleme in Gemeinde gab. Das ist völlig realistisch und auch völlig logisch, und da ist die Bibel total ehrlich und irgendwie kein Märchenbuch. Aber trotzdem, dieser Idealismus am Anfang, diese erste Zeit, zu der muss man immer wieder zurückkehren. Das ist ähnlich bei einer Ehe, ähnlich bei einer Beziehung. Die erste Liebe wiederentdecken, das ist einfach Investition notwendig. Und diese ersten Ideale, diese ersten Werte, wie man am Anfang miteinander umgegangen ist, das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und wir sehen hier ein Prinzip von Gemeinde. Der Versammlungsort ist nicht mehr in diesem Obersaal, sondern sie sind groß geworden. Und sie sagen nicht, oh, wir wollen gar nicht wachsen, wir bleiben in unserem Hinterhof-Obersaal. Nein, sie gehen raus, sie gehen öffentlich am Tempelvorhof. Da waren alle Leute, die haben alles gehört, die konnten immer dazu stoßen. So haben sich Christen getroffen. Und dann aber auch, nicht nur öffentlich, sondern sie haben auch diese intensive Gemeinschaft in Kleingruppen in den Häusern gebraucht. Also nur mal so als Hinweis, das ist auch das, was uns als Gemeinde ausmacht. Wir brauchen die öffentlichen Treffen, wo Leute dazukommen können. Wir brauchen aber auch die Kleingruppen, wo wir im Glauben wachsen können. Das ist das, was Gemeinde auch bei uns ausmacht. Einmal das Wachsen, dass Menschen ins Reich Gottes dazukommen können, dass sie errettet werden, dass sie zu Jesus finden, und andererseits, dass wir aber auch qualitativ wachsen, dass Gemeinde nicht nur quantitativ, sondern dass sie qualitativ wächst. Das steckt schon hier in diesen Versen drin. Und wir finden jetzt ganz, ganz viele Werte des Zusammenlebens und was Gemeinde eigentlich ausgemacht hat. Also Merkmale der ersten Gemeinde, die wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen wollen und die ich unglaublich wichtig finde und die ich mal unter dem Aspekt betrachten möchte. Was ist, wenn wir als Christen, was ja viele in Deutschland so leben, nicht zu einer Gemeinde dazugehören oder zu einer Kirche oder Freikirche, die diesen Glauben lebt und diesen Zusammenhalt, den wir hier lesen, lebt. Was fehlt einem, habe ich mal in einer Tabelle versucht aufzuzeigen, wenn man Gemeinde nicht hat, und vielleicht hörst du jetzt auch diesen Podcast und denkst auch drüber nach, ja, ich wurde von Gemeinde enttäuscht und ich liebe lieber ohne Gemeinde meinen Glauben, dann möchte ich dich jetzt herausfordern. Natürlich enttäuscht Gemeinde, weil Gemeinde besteht aus sündigen Menschen und wir alle enttäuschen. Gemeinde ist dann unperfekt geworden, als ich hier rein einen Fuß getreten habe. Also als ich meinen ersten Schritt hier reingetan habe. Also was ich damit sagen will, wir alle machen Gemeinde unperfekt, das ist völlig klar. Aber trotzdem soll, glaube ich, auch diese Unperfektheit in Gemeinde uns zum Wachstum bringen. Und ich möchte das mal an ein paar Werten, die wir hier drin finden, einfach aufzeigen, weswegen ich dich motivieren möchte. Investiere dich in Gemeindeleben. Sei da voll dabei, denn ich glaube, nur dann wachsen wir wirklich qualitativ, wenn wir diese Gemeinschaft als Christen haben. Und das steckt einfach auch hier drin in diesen Versen. Und deswegen sind das auch unsere Werte, die uns als Gemeinde auch unter anderem ausmachen. Natürlich auch noch weitere Werte im Neuen Testament, aber die sind hier schon echt ziemlich, ziemlich basic und eigentlich der Kern von der ersten Gemeinde, zu dem wir immer wieder zurückkehren wollen. Als erstes in Vers 42, ich habe in der Tabelle immer die Verse dahinter geschrieben, ein Merkmal war die Lehre der Bibel, also die Lehre der Apostel. Die gesunde göttliche Prägung erfahren wir nur, wenn wir uns immer wieder reflektieren lassen in Gemeindekontexten, wenn wir aus der Bibel lernen und wenn wir von anderen auch hingewiesen werden, wenn wir nicht nur unsere Lieblingsbibelstellen lesen, sondern wenn wir auch mal Predigten hören, die uns echt herausfordern. Und das ist ohne Gemeinde nicht der Fall. Wir hören immer mehr auf, Bibel zu lesen und denken, oh, wir wissen ja schon das Wichtigste, und wir lassen uns immer mehr prägen von Medien und irgendwie Freunden und so, und die Bibel, ja, die rückt immer mehr in den Hintergrund. Und deswegen wollen wir als Gemeinde darauf einen Schwerpunkt legen. Zweiter Punkt. Liebe und Hilfsbereitschaft. Ich glaube, das ist ein Kernpunkt, den wir lernen können in christlicher Gemeinschaft. Gemeinde ist nicht das Gebäude, wo wir hinkommen. Gemeinde sind die Herausgerufenen, die lernen voneinander, wie man und auch miteinander, wie man echte christliche Liebe lebt, die vom Heiligen Geist ausgegossen ist, die nicht aus meiner Kraft kommt, aber ich muss ja lernen in christlicher Gemeinde, gerade wenn unterschiedliches Couleur aufeinander trifft, wie kann ich auf meinen Nächsten schauen, auch wenn mich jemand enttäuscht, auch wenn jemand anstrengend ist, auch wenn jemand kompliziert ist, auch wenn jemand irgendwie so ganz besonders mitteilsam ist und ich mich irgendwie anstrengen muss zu lieben. Auch wenn Leute Hilfe brauchen und ich sonst eigentlich sehr auf mich und meine Wünsche und meinen Konsum fokussiert bin, dann lerne ich doch an Gemeinde, mich für die Belange der anderen zu interessieren. Und wenn ich aber ohne Gemeinde Christ bin, dann interessiere ich mich nur für die Belange von meinen Freunden, von meinem innersten sozialen Umfeld, von Familie, von denen ich sowieso auch viel zurückbekomme an Liebe, die liebe ich auch, aber die ganzen anstrengenden Leute in Gemeinde und so, da halte ich mich lieber zurück. Ich glaube, dass wir Liebe lernen in Gemeinde und dass wir das immer wieder fokussieren sollen. Auch das Abendmahl macht uns in unserer Gemeinde auch, Vers 42, das Mahl des Herrn steht dort auch übersetzt, das ist das Abendmahl, das macht unsere Gemeinde besonders aus. Und wir setzen darauf einen Fokus, weil wir sagen, Abendmahl rückt diesen Fokus von meinen Sorgen und dass ich mich immer wieder um meine Probleme im Leben drehe, immer wieder auf Christus, auf Jesus, auf den Mittelpunkt, auf das Kreuz, auf das, was wesentlich ist, dass Jesus mich errettet hat und dass ich eine Perspektive habe, für die sich das zu leben lohnt. Und das müssen wir immer wieder am Abendmahl irgendwie, finde ich, lernen, diese Perspektive zu bekommen, was Jesus für uns getan hat, seine Liebe und die dann auch wieder für uns in Anspruch zu nehmen, seine Vergebung und die Perspektive auf die Ewigkeit. Gebet ist ein eigenes Riesenthema, macht auch Gemeinde und sollte Gemeinde immer mehr ausmachen, dieses Lernen intensiv füreinander zu beten und für Gottes Ziele auch zu beten und nicht nur für meine Sorgen und für mein Angstgebet, wenn ich mal gerade wieder ein Wunder brauche. Das passiert, wenn Christen ohne Gemeinde leben. Gebet ist sehr egozentrisch. Was ist mit dem Teilen? Teilen, das Mitteilen, das Teilen, wenn Leute bedürftig sind, das können wir in unserer Gemeinde auch, glaube ich, noch ganz schön krass lernen. Wir wissen manchmal gar nicht, dass manche hier ganz wenig Geld haben, dass manche richtig Probleme haben, obwohl sie sich in Gemeinde viel investieren, aber sozial irgendwie mit den Geldern, die in Deutschland doch nicht so einfach immer zu kriegen sind, wirklich durchzukommen. Und damals war das ein ganz starker Zusammenhalt. Das hat natürlich, heute funktioniert das in der Weise nicht mehr, aber trotzdem zu lernen, von meinem Geld abzugeben, dass es nicht um meinen Konsum als erstes geht, sondern dass es eine Reihenfolge gibt. Erstmal spenden, dann sparen, dann ausgeben. Also als erstes immer, was kann ich in Gottes Reich zu investieren? Wie kann ich anderen helfen? Und nicht nur, dass es um mich geht. Das ist immer nur um, oh, das brauche ich noch und das brauche ich noch. In Gemeinde lernen wir zu teilen und lernen wir einander zu unterstützen. Und ich glaube, wer segensreich gibt, wird auch segensreich ernten. So sagt es auch die Bibel. Gemeinschaft ist in Vers 44 und 46 auch sehr stark ausgeführt, ist auch ein Kernwert von unserer Gemeinde und das bedeutet nicht Geselligkeit, nicht irgendwie nur mal so treffen und Hallo sagen, sondern es bedeutet, ich werde ermutigt durch Gespräche, ich werde aber auch herausgefordert, ich werde auch korrigiert, ich werde auch sensibel auf Sachen aufmerksam gemacht, aber ich werde vor allem auch ermutigt. Ich genieße Gemeinschaft, muss ich wirklich sagen, das macht unsere Gemeinde ganz toll aus, ich genieße das, dass viele sich irgendwie treffen, Freunde sind, sich unterstützen, füreinander da sind, einfach miteinander Zeit verbringen, um sich herauszufordern. Und ich glaube, es ist mega wichtig, ist, dass du, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht so diese Gemeinschaft hast, auch wenn du noch nicht so verbindlich am Start bist, dass du verbindlich Gemeinschaft lebst, damit du von Christen geprägt wirst, weil Gott gebraucht uns als christliche Gemeinschaft, um uns gegenseitig herauszufordern im Glauben, um uns voranzubringen, um uns zu ermutigen. Wenn du das nicht hast, dann wirst du auch so richtig wenig Drive in deinem Glauben erleben. Das ist einfach das, was Erfahrung zeigt und was die Bibel auch immer wieder sagt. Und genau das Gleiche gilt für Lobpreis. In Vers 47, sie lobten gemeinsam Gott und das macht Begeisterung für Gott, löst das bei mir jedenfalls aus und das richtet mich immer wieder auf Mut und auf Freude aus, Gott nachzufolgen, nächste Schritte zu gehen. Das zieht mich aus Sorgen, Ängste und Problemen raus und fokussiert mich auf Jesus, dieses Singen von seiner Größe, von seiner Allmacht, von seiner Liebe. Ey, nutz das, steiger dich da rein. Ich liebe das, wenn wir gemeinsam Gott anbeten und irgendwie in diesen Liedern Gott uns groß gemacht wird durch diese wunderbaren Texte und wunderbaren Melodien, die uns total reinziehen in so einen Fokus auf unseren Herrn. Und jetzt sind es noch zwei Punkte, die wir auch später in den Predigten nochmal näher betrachten werden, die auch noch Gemeinde ganz stark ausmachen. Einmal das Ansehen im Umfeld. Diese Veränderung durch den Heiligen Geist an Pfingsten hat gebracht, dass Gemeinde an die Öffentlichkeit tritt und dass der Umgang miteinander in die Umgebung strahlt. Jesus sagt mal, an eurer Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr also meine Nachfolger seid, dass ihr wirklich den Heiligen Geist habt, erleben die Leute in christlicher Gemeinschaft, erleben sie nicht, wenn wir uns abkapseln, sondern erleben sie, wenn wir auch in der Öffentlichkeit, wie wir miteinander umgehen, wie wir Zeugnis sind, wie transparent wir Christi Liebe weitergeben und leben. Und wenn wir nur alleine als Christen in Deutschland zerstreut sind und überhaupt nicht über unseren Glauben reden und Glaube Privatsache bleibt, wie sollen die Menschen dann den Glauben erleben? Wie sollen sie dann Gott kennenlernen? Wie sollen sie dann merken, wenn sie Gottes Hoffnung noch nicht haben in ihrem Herzen, dass sie brauchen? Wenn nicht wir davon begeistert sind, und ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinde, wenn wir gemeinsam evangelisieren wollen, wenn wir begeistert sein wollen für Jesus. Das erlebt man nur in christlicher Gemeinschaft. Und deswegen, Mission ist eigentlich der nächste Punkt, in den ich jetzt schon so ein bisschen reingerutscht bin und was einfach auch mein Herzensanliegen ist, dass Menschen durch Gemeinde, durch unsere unterschiedlichen Begabungen einfach zum Glauben kommen, dass sie wachsen können im Glauben. Jeder hat eine unterschiedliche Begabung. Nicht jeder ist der super krass gut mit Menschen reden kann, aber dann kann jemand vielleicht Menschen zuhören, dann kann jemand Menschen ausrüsten, wenn sie näher zum Glauben kommen, dann können Leute predigen, dann können Leute Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft üben, und das alles führt Menschen vielleicht näher zu Jesus, weil sie in Gemeinde seine Liebe erleben. Und ohne Gemeinde ist man, denke ich, einfach als Christ allein auf weiter Flur. Und deswegen möchte ich einfach so langsam zum Schluss kommen und möchte dich motivieren. Gemeinde wünschen wir uns, oder Kirche wünschen wir uns, als eine Gemeinschaft, wo du wächst, wo du anderen zum Wachstum hilfst und wo du neu begeistert wirst von Gott. Also nochmal, wo du wächst im Glauben, dazu brauchst du Gemeinde. Wo du anderen zum Wachstum hilfst, dass es nicht nur um dich geht, um Konsumieren, sondern dass du überlegst, wie kann ich mit meiner Gabe anderen zum Wachstum helfen. Und dann als drittes, alles soll dazu dienen, dass wir neu von Jesus begeistert werden, dass wir ihn größer werden lassen in unseren Herzen. Und dafür brauchen wir Gemeinde. Gemeinde ist nicht einfach nur dafür da, dass wir uns eine Predigt anhören, dass wir uns irgendwie mal dahin kommen und konsumieren, sondern dass wir neu von Gott herausgefordert werden in unserer persönlichen Nachfolge, dass wir nächste Schritte gehen im Glauben, statt so zu stagnieren und irgendwie Glauben gar nicht in unserem Alltag zu leben. Gemeinde wünschen wir uns als ein Ausrüstort, wo wir irgendwie dadurch besser im Glauben vorangehen können, dass wir dadurch besser im Glauben ermutigt werden, auch im Alltag. Wir wünschen uns, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde wird, wo Glauben alltagsrelevant gepredigt und gelebt und vorgelebt und beigebracht wird. Und wir wünschen uns, dass wir immer wieder Gemeinde öffentlich gestalten und damit ein Stück weit dazu beigetragen haben, auch vielleicht bei dir, wenn du dir diesen Podcast von zu Hause anhörst und dich fragst, was ist das Christusforum Kiel hier überhaupt in Hamburger Chaussee 169a, dass wir dazu beitragen konnten und vielleicht auch irgendwelche Zweifel abbauen konnten, was wir nun sind. Wir sind einfach eine Freikirche, wir sind eine freie Gemeinde, die nicht an Staat angebunden ist, und das wird nächste Woche das Thema sein, sondern die sich frei entscheiden, Jesus nachzufolgen und sich anspornen wollen gegenseitig in dieser Nachfolge. Unser Pulsschlag ist, dass wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen wollen. Und eine Aufgabe vielleicht noch als Vertiefung zum Schluss, die ihr machen könnt. Ich habe auf eurem Handout für alle, die vielleicht schon länger in unserer Gemeinde sind, ob Besucher oder Gemeindemitglieder, ist dabei egal. Gleichsam könnt ihr eine Umfrage machen, die ihr digital an diesem QR-Code jetzt auch an der Wand seht oder auf eurem Handout oder die auch ich auch hinten am Ausgang am Tisch ausgelegt habe, wo ihr uns als Gemeindeleitung nochmal reflektiert weitergeben könnt. Naja, wo haben wir eigentlich noch, wenn wir diese Kernwerte von Gemeinde aus Apostelgeschichte 2,42 folgende herauskristallisieren, wo haben wir da eigentlich noch richtig Potenzial, uns weiterzuentwickeln? Wo hast du eigentlich den Eindruck, da könnte noch mehr gehen, da wünsche ich mir noch was? Dann kannst du uns einen Ansporn geben, einen Denkanstoß geben durch dein ehrliches Feedback bei der Umfrage. Wir freuen uns, wenn du daran teilnimmst. In den nächsten 2-3 Wochen, während unsere Predigtreihe läuft, werden wir das vielleicht nochmal ansagen und gib dann immer noch die Möglichkeit, auch wenn du diesen Sonntag nicht da warst und das nachhörst, einfach von mir diesen QR-Code zu bekommen und dann an dieser Umfrage teilzunehmen. Wir würden uns freuen, als Gemeindeleitung uns auch wieder zu reflektieren, sind wir eigentlich bei diesen Kernwerten und wo können wir nochmal Schritte gehen, auch als Gemeindeleitung. Das wünschen wir uns einfach. Ich wünsche dir jetzt zum Schluss, dass du Gemeinde als etwas erlebst, was dir zum Wachstum verhilft, wo du anderen zum Wachstum helfen kannst und wo du neu von Jesus begeistert wirst. Ich bete noch, dass das passiert und dass du neu von Gemeinde begeistert wirst. Herr Jesus, danke, dass du Gemeinde gegründet hast. Du bist für Gemeinde gestorben am Kreuz. Du hast dein Leben gegeben, damit wir lernen, in deiner Liebe zu leben. Und wir sind nicht auf uns allein gestellt, sondern wir dürfen Gemeinschaft haben. Und ich weiß nicht, ob hier Leute sitzen oder ob Leute den Podcast anhören, die auch von Kirche enttäuscht sind, die Kirche ein merkwürdiges Bild haben, die die Kirche als altbacken, altmodisch, als verschroben, als hinterlistig, als voll verriegelt oder auch voll enttäuschend erlebt haben. Dann möchte ich dich bitten, dass du dieses Bild jetzt sprengst, dass das gesprengt wurde, auch durch diese Predigt, und dass wir erleben, was macht Kirche und Gemeinde eigentlich aus von Anfang an. Was du an Pfingsten angefangen hast, ist eine Gemeinschaft, die uns zum Wachsen bringen soll, die uns gegenseitig helfen soll, uns unterstützen soll, die uns näher zu dir bringen soll, die uns unseren Fokus ausrichten soll, damit wir neu von dir begeistert werden und die uns ausrüsten soll, Glaube im Alltag zu leben. Und ich wünsche mir das für jeden, der diese Hemmnisse vielleicht auch hat, sich in Gemeinde mehr zu investieren, als nur zu konsumieren, oder der sich noch überlegt, ob er mal reinschauen soll. Dass er sich einfach traut, dass er sich einfach mal ganz locker auf den Weg macht hierher. Ich bete, Herr Jesus, dass du uns bewegst, auch als Gemeinde immer wieder auf diese Kernwerte, wenn wir merken, dass wir doch Dinge verlassen haben, wenn wir merken, dass wir doch nicht mehr so lieblos, dass wir doch nicht irgendwie mehr so liebevoll miteinander umgehen, wenn Hilfsbereitschaft fehlt, wenn Fokussierung fehlt oder wenn Teilen fehlt, wenn Gemeinschaft vielleicht nicht mehr so intensiv ist. Ich bitte dich, dass jeder diese Kernwerte in unserer Gemeinde erleben kann. Und ich bete, dass du Gemeinde einfach wachsen lässt. Quantitativ und qualitativ, dass Menschen hier in Hasse dazukommen. Ich bete, dass jetzt du mit deinem Heiligen Geist Menschen anrührst, die dich irgendwie intensiver kennenlernen wollen würden, die gerne im Alltag dich erleben würden, aber die diese Neuorientierung vielleicht auch noch nicht bekommen haben. Ich bete jetzt auch, dass durch die folgenden Lieder du zu unseren Herzen sprichst, was Glaube eigentlich ausmacht und dass wir dich erleben, dass du jetzt anklopfst und dass wir uns neu einstellen auf Gemeinde und auch mit unseren Gaben investieren wollen in Gemeinde, dass wir mit dabei sein wollen und dass wir dazu beitragen wollen, dass Gemeinde wächst. Das ist unser Wunsch und ich möchte dich bitten, dass wir diesen Wunsch als Gemeinde auch verinnerlichen und dass du einfach uns segnest und dass wir neu ermutigt wurden und uns auch jetzt dann gleich, wenn wir Gemeinschaft haben, auch uns nochmal besonders gegenseitig ermutigen. Danke, Herr, dass wir jetzt starten können im neuen Gemeindehaus, dass du uns segnest, dass wir überhaupt hier sein können, dass das Gemeindegebäude so schnell hochgezogen wurde und wir beten einfach, dass du die weiteren Zeiten, die wir jetzt in Hasse leben, einfach segnest, dass Menschen dazukommen und einfach Kirche neu erleben, dass sie Glauben neu für sich entdecken, Herr. Das ist unsere Vision, das ist unser Wunsch. Herr, bitte segne uns. Amen.